Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Trotz Postizettel, an einem klaren Budget und guten Vorsätzen, was ist es, was uns in den Läden dazu verführt, mehr zu kaufen, als man eigentlich braucht? Oder dass wir immer zum gleichen Produkt greifen, auch wenn es noch ein paar andere gleichwertige im Angebot hat? Antworten gibt es in dem Espresso vom norwegischen Marketingprofi Martin Lindström. Zuerst reden wir aber über Rechtsschutzversicherungen. In der Schweiz werden pro Jahr über 330 Millionen Franken für Prämien von Rechtsschutzversicherungen ausgegeben, Tendenz steigend. Rund um den Rechtsschutz gibt es aber auch einen Haufen Fragen und Probleme. Das hat Espresso gemerkt, wo wir letzte Woche zu diesem Thema das Hörertelefon geöffnet haben. Darum diskutieren wir heute im Espresso über Sinn und Zweck von Rechtsschutzversicherungen. Im Studio ist der Versicherungsfachmann Stefan Thurnherr vom VZ Vermögenszentrum. Die Frage stellt der Crispin Zimmermann.
Stefan Thurnherr, seit 70 Jahren bietet die Schweizer Versicherer Rechtsschutz an. Was ist der Zweck von so einer Rechtsschutzversicherung?
Also ganz kurz gesagt, geht bei der Rechtsschutzversicherung darum, dass man sein Recht kann durchsetzen kann. Wenn ich irgendwo ein Auto kaufe und ein Problem habe mit dem Garagist, der will das Auto nicht zurücknehmen, es hat Mängel, und ich muss mein Recht durchsetzen, allenfalls einen Anwalt beiziehen und vor Gericht ziehen, um mein Recht durchzusetzen. Da hilft mir die Rechtsschutzversicherung und zahlt den Anwalt, den ich allenfalls brauche.
Rechtsschutzversicherungen werden in der Regel in drei Kategorien eingeteilt. Sie haben schon gesagt, wenn man ein Problem mit dem Verkehrsmittel hat, gibt es Verkehr- und Motorfahrzeugrechtsschutzversicherung, dann Privat- und Familienrechtsschutz und dann gibt es noch die für Betriebe und für Firmen, die lassen wir aber aus in den heutigen Sendungen. Schauen wir die ersten zwei an. Verkehr- und Motorfahrzeug und Privat- und Familienrechtsschutz. Was decken die ab? Was sind da die Unterschiede?
Der Privatrechtsschutz, der kümmert sich, wie es der Name sagt, um das private Leben. Also Mietrecht ist ein wichtiges Thema, Arbeitsrecht ist ein wichtiges Thema. Das sind so die zwei Hauptthemen. Wer Hauseigentümer ist, dort ist das Nachbarrecht, das versichert ist. Das sind so die Sachen, die beim Privatrechtsschutz rausstechen. Beim Verkehrsrechtsschutz geht es um Verkehr, Fahrzeug, Fußgänger, Velofahrer. Dort ist sicher der Hauptpunkt, wenn man Autofahrt, alle Streitigkeiten mit dem Staat, Bussenverfahren, Leasinggeschäft mit dem Garagist, Autokauf, das sind so die Sachen, die dort reingehören.
Jetzt werden die zwei immer separat aufgeführt, einmal in der Liste. Macht das Sinn, wenn ich die separat abschliesse, oder sollte ich das Päckchen nehmen, wo beides zusammen integriert ist?
Das ist sicher entscheidend, was der persönliche Bedarf ist. Ich würde meinen, dass der Verkehrsrechtsschutz sicher für Automobilisten wirklich Sinn macht. Man ist relativ schnell irgendwo mal in einem Rechtsgeschäft, wo man ansteht, also dort stelle ich mir fest, dass immer mehr Leute den Verkehrsrechtsschutz auch schätzen. Beim Privatrechtsschutz muss man sich überlegen und sicher auch schauen, wenn jetzt irgendwo bei einem Verband ist, Mieterverband und so weiter, wo bereits gewisse Rechtsschutzversicherungen bestehen.
Muss man eine Rechtsschutzversicherung haben?
Nein, muss man nicht haben. Also das ist sicher so, dass eine Rechtsschutzversicherung nicht zum allerersten gehört, wo man abschliessen. Also viel wichtiger sind die Privathaftpflichtversicherung, die persönliche Versicherung für Vorsorge, Todesfall, Invalidität für Familie. Und dann ist es eine Frage vom persönlichen Bedürfnis. Ich meinte, wer näher am Existenzminimum lebt oder nicht allzu viel Geld vorig hat, nicht viel Vermögen hat, braucht auch keine Rechtsschutzversicherung, weil dann die meisten Rechtsverfahren kostenlos sind. Wer ein bisschen vermögender ist und eben Autofahrer ist, dort muss man sich überlegen.
Was kostet eine Rechtsschutzversicherung in etwa so im Jahr? Was muss man da so rechnen?
Es gibt sehr grosse Preisunterschiede. Also das Paket Privatrechtsschutz und Verkehrsrechtsschutz kostet irgendwo zwischen 120 und 350 Franken für eine Privatperson. Das sind wirklich massive Preisdifferenzen. Dort gibt es zum Teil wirklich Schnäppchen, wenn man bei einem Verband ist, bei einer Krankenkasse ist. Dort gibt es zum Teil sehr günstige Versicherungen.
So eine Rechtsschutzversicherung ist keine carte blanche, wenn man so juristisch da kämpfen will. Also man hat nicht immer Recht. Das haben wir müssen merken vom Espresso-Team, wo wir die Hörerprobleme und Fragen entgegengenommen haben. Schlechte Erfahrungen hat zum Beispiel der Hörer Walter Künzler aus Zürich gemacht.
Ich habe da im Prinzip gegen jemanden wollen vorgehen, da im März, wo ich Probleme hatte, auf dem Flohmarkt und so, oder? Und dann hat es geheißen, ja, das ist nicht versichert, da können wir ihnen nicht helfen. Da habe ich gesagt, für was zahle ich denn die Rechtsschutzversicherung? Ja, sie, wir können Ihnen nicht alles versichern, alles geht nicht.
Alles ist nicht versichert, ruft da der Herr Künzler aus. Wann hilft einem ein Rechtsschutz nicht?
Also das ist wichtig, vor allem beim Privatrechtsschutz. Dort haben wir viele Sachen, die ausgeschlossen sind, also alles, was Familienrecht ist. Also Trennungen zum Beispiel, Scheidung und so weiter. Das ganze Erbrecht ist in der Regel ausgeschlossen. Wir haben keinen Versicherungsschutz, wenn ich streite mit meiner Bank wegen der Börse und das Geld nicht mehr so da ist wie vorher. Wir haben das ganze Steuerrecht, das in der Regel ausgeschlossen ist. Also grosse Bereiche, wo Privatpersonen trifft, sind im Privatrechtsschutz ausgeschlossen, weil es erstens mal sehr teuer ist, dann würde die Prämie auch unverhältnismäßig teuer werden. Oft ist es selber bestimmt, wie weit man streitet. Und das ist die Definition vom Privatrechtsschutz.
Also dann muss man wirklich gut sich beraten lassen, was ist drin und was ist nicht, dass man sich keine Illusionen macht. Wenn es um Rechtsschutzversicherung geht und wenn das zum Einsatz kommt, dann sind auch immer Juristen am Werk. Darum der Hinweis vom Hörer Peter Trevisan aus Chiesen im Kanton Bern.
Also wichtig ist für mich, dass man den Anwalt selber auswählen kann. Wenn ihr einen Kollegen habt, oder einen Verwandten, oder einen Bekannten, der ein guter Anwalt ist, oder das aus Erfahrung wissen, dann für sich, dann nimmt man doch einen solchen Anwalt, nicht einen, der unbekannt ist, der keine Beziehungen hat zu euch.
Freie Anwaltswahl ist da Stichwort. Wie gross sind die Unterschiede bei den Anbietern in diesem Punkt?
Im Grundsatz ist es ähnlich geregelt. Also die meisten Versicherer kennen den Passus, dass man grundsätzlich den Anwalt vorschlagen kann, aber dass der Versicherer den ablehnen kann. Da gibt es ein Schiedsverfahren, man kann dann drei andere wählen, wo dann der Versicherer einen muss davon wählen. Das ist teilweise stossend, weil man in der kürzesten Frist wieder einen neuen Anwalt suchen, kennt er vielleicht nicht. Und das ist ein grosses Streitpotenzial, also da gibt es wirklich auch rechte Unterschiede bei den Versicherern.
Merkt man dann von Anfang an, ob das angeboten wird oder nicht, zum Beispiel an den Prämien an, dass irgendwie eine ganz günstige Gelegenheit kommt und dann merkt man im Nachhinein, oh, ich habe keine freie Anwaltswahl.
Nein, das ist das Problem, das sieht man wirklich nicht. Das wisst ihr, der Versicherer handhabt im Nachhinein. Aber da kann man sicher auch mal, wenn man einen Anwalt hat, mal fragen, was der für Erfahrungen gemacht hat mit den Rechtsschutzversicherungen. Da gibt es meistens eine klare Meinung.
Im Dialog mit dem Versicherer können auch immer wieder Probleme entstehen. Auch das haben wir gemerkt, wo wir Hörreaktionen entgegengenommen haben. Die Frau hat zum Beispiel angerufen und gesagt, sie hätte immer telefonische Auskunft bekommen mit ihrer Rechtsschutzversicherung, nie etwas Schriftliches. Kann man darauf bestehen, dass wir eine schriftliche Kommunikation haben mit dem Versicherer?
Auf jeden Fall. Das ist sogar sehr wichtig. Also gerade dann, wenn ein Versicherer mir einen Schadenfall ablehnen will oder als nicht versichert definiert, auf keinen Fall sich rein auf mündliche Aussagen auslassen. Da will der Versicherer oft ein bisschen Zeit sparen und sich nicht allzu fest und klar festlegen, dass dort auf Schriftlichkeit besteht. Dann kann man auch anschauen, ob das stimmt und dagegen vorgehen.
Der Markt mit der Rechtsschutzversicherung der läuft sehr gut. Darum die Frage von der Verena Plattmer aus Rüttihof im Kanton Aargau.
Also mich interessiert, bei meiner Rechtsschutzversicherung geht davon aus, wenn man einen Unfall hat, man geht vor Gericht und dann denke ich mir, andere Leute haben ja unter Umständen die gleiche Versicherung. Was ist denn, wenn zwei Anwälte von der gleichen Versicherung gegeneinander kämpfen?
Also zwei vom gleichen Betrieb müssen voreinander gegeneinander kämpfen. Was passiert dann?
Das geht nicht, und zwar schon aus rechtlichen Gründen nicht. Vor Gericht kann ein Anwalt nur eine Partei vertreten. Das heisst, da muss ein anderer Anwalt gewählt werden, dass jede Partei einen eigenen Anwalt hat, der ihn dann quasi zwingend und eindeutig vertritt.
Mit Hörreaktionen haben wir jetzt gehört, es ist nicht alles Gold, was glänzt in Sachen Rechtsschutzversicherung, wenn man Probleme hat, wenn man denkt, nein, der Versicherer, der nimmt mich nicht ernst, der macht irgendwie, treibt das kalt mit mir. An welche Stelle sollte ich mich wenden?
Also bevor man anfängt zu streiten, ich glaube, das gilt ganz generell bei Rechtsstreitigkeiten, würde ich mal den Dialog suchen. Man stellt ja fest, dass später im Rechtsverfahren auch oft dann ein Vergleich gefunden wird, also zuerst den Dialog suchen, vielleicht mit einer anderen Person, mit einer höheren Funktion in dieser Versicherung, schriftlich das monieren und den Kontakt aufnehmen. Vielleicht löst sich dann das Problem. Wenn es nicht geht, dann gibt es eine unentgeltliche Auskunfts- und Hilfestelle. Das ist die Ombudsstelle, die bei Versicherungsfragen weiterhilft.
Dort haben wir die Adressen auf dem Internet, zu dem kommen wir aber noch später. Es gibt noch ein Schiedsverfahren, was ist das genau?
Ja, wenn man mit der Versicherung Rechtsschutz für sich nicht der gleichen Meinung ist, also vor allem die Frage, lohnt sich jetzt das vor Gericht zu bringen, da gibt es sehr schnell sehr grosse Differenzen, da gibt es das Schiedsverfahren, das besagt, dass man einen unabhängigen Rechtsanwalt benennen kann, Versicherer und Versicherte, der entscheidet dann, ob das Geschäft aussichtslos ist, dann kann man es grundsätzlich dann beerdigen, der Versicherer zahlt nichts. Man kann selbst dann sogar noch prozessieren auf eigene Rechnung. Und wenn man mindestens teilweise Rechte bekommt, dann muss der Versicherer die ganzen Anwaltskosten zahlen.
Jetzt gibt es aber auch die Situation, dass man eine Rechtsschutzversicherung gar nicht mehr will. Die Hörerin Josi Plättler aus Krienz hat im 05 eine Versicherung über 7 Jahre abgeschlossen und im Nachhinein festgestellt, dass ihr der Versicherungsagent da etwas aufgeschätzt hat.
Er ist eigentlich auch wegen meiner Haftpflichtversicherung. Und dann zuletzt sagt er noch, ob ich eine Rechtsschutzversicherung habe. Dann sage ich nein. Und dann sagt er, ja, das wäre eigentlich zu empfehlen. Und ja, ich sei Fußgängerin und wenn ich angefahren werde oder so, oder? Und so ein paar Beispiele aufzählt. Und ich habe gedacht, ja, das wäre vielleicht schon noch gut. Aber im Nachhinein habe ich einfach das Gefühl, ich brauche sie nicht und sie ist mir einfach zu teuer.
Kann man aus einem laufenden Rechtsschutzvertrag aussteigen?
Nein, das kann man nicht. Es ist eine Versicherung, wie alle anderen Versicherungen auch. Dort gelten die üblichen Kündigungsfristen, nämlich erstens mal, dass man 3 Monate vor Ablauf, also nach diesen 7 Jahren, kann künden. Man kann künden, wenn man einen leistungspflichtigen Schadenfall hat oder der Gegenstand von der Versicherung fällt weg, also wer den Verkehrsrechtsschutz abgeschlossen hat, auf ein Kontrollschild, das Auto wird verkauft, man fährt nicht mehr ein Auto, dort kann man es probieren. Sonst hält man grundsätzlich die Laufzeiten nie. Und das ist sicher der Tipp, der bei allen Versicherungen gilt, nie längere Versicherungsdauer abschliessen als ein Jahr, weil es bringt einem schlicht und ergreifend nichts, wenn man längere Zeiten abschliesst. Der Einzige, der profitiert, ist der Versicherungsverkäufer, der kommt mehr Provision über.
Also Augen auf und Ohren auf, wenn es zum Abschluss geht, fassen wir zum Schluss nochmal zusammen, was sind die wichtigsten Punkte und Ratschläge zum Thema Rechtsschutzversicherung?
Also sicher mal zuerst prüfen, habe ich nicht schon irgendwo Rechtsschutzversicherung? Bin ich irgendwo Mitglied im Verband, in einem Verein, wo ich mit dem Mitgliederbeitrag eine Rechtsschutzversicherung mitzahlen, beispielsweise beim Mieterverband. Dann zweitens Preise vergleichen. Es gibt Preisdifferenzen, also man kann etwa die Hälfte einsparen von diesen Rechtsschutzprämien, wenn man sich ein bisschen umschaut. Und dort mein Tipp, schauen Sie auch bei Automobilclubs, bei Verbänden, auch bei Krankenkassen. Die bieten sehr günstige und sehr gute Rechtsschutzversicherungen an. Und zum Schluss, Versicherung rechtzeitig abschliessen. Viele Leute merken erst dann, wenn es brenzlig wird, dass man jetzt eine Rechtsschutzversicherung bräuchte, dann ist es zu spät. Viele Versicherungen kennen eine Karenzfrist von etwa 3 Monaten. Also wer ein laufendes Verfahren hat, der muss keine Rechtsschutzversicherung mehr abschliessen. Die Versicherung zahlt dann sicher nicht.
Stefan Thurner, vielen Dank, sind Sie bei uns im Studio gewesen.
Bitte.
Sinn und Zweck von Rechtsschutzversicherungen. Der Stefan Thurner vom VZ Vermögenszentrum im Gespräch mit dem Crispin Zimmermann. Der Stefan Thurner wechselt jetzt das Studio und sitzt für Ihre Fragen zum Thema Rechtsschutz noch ans Espresso-Hörertelefon. Bis um 9:30 erreichen Sie ihn unter der Nummer 0848 434 434 0848 434 434. Bis um 9:30 ist der Stefan Thurner zum Thema Rechtsschutz noch am Espresso-Hörertelefon. Für Probleme mit Rechtsschutz Versicherungen kann man auch mit dem Versicherungsombudsmann Kontakt aufnehmen. Der Link zu dieser Stelle finden Sie auf unserer Internetseite drs1.ch in der Rubrik Espresso. Als nächstes reden wir im Espresso dann noch darüber, was uns eigentlich täglich verführt in den Läden, dass wir immer oder noch gerne mehr kaufen, als wir wollen, was uns da verführt.
Espresso.
Egal, ob ein Parfum oder nur ein Pack Milch, wenn wir posten gehen, dann werden wir ständig verführt. Kaufend mehr, als auf dem Postizettel steht und mehr, als wir eigentlich brauchten. Warum ist das so? Was verführt uns in den Läden? Der norwegische Marketingprofi Martin Lindström ist genau diesen Fragen nachgegangen. In seiner Studie hat er als einer der ersten überhaupt geschaut, was in unserem Hirn passiert, wenn wir uns entscheiden, etwas zu kaufen. Neuromarketing, sagt man dem. Letzte Woche hat Martin Lindström am Trendforschungsinstitut GDI zu Rüschlingen mehr darüber erzählt, was in unserem Hirn alles abgeht, wenn wir etwas kaufen. Die schlechte Nachricht von seinen Forschungen, von allen Kaufentscheiden fällen wir nur gerade 15% bewusst. Das aber in einem unheimlichen Tempo. Wir nehmen uns gerade einmal 4 Sekunden Zeit beim Kaufentscheid. Das ist eindeutig zu wenig, um zu entscheiden, ob man denn jetzt den Multipack Cornflakes auch wirklich braucht. Die gute Nachricht, man kann sein Kaufverhalten und die ständige Verführung im Laden zwar wenig, aber doch austricksen. Mit dem Ziel, eben wirklich nur das zu kaufen, was man auch braucht. Die Miriam Zumbühl.
Wenn wir mit dem Einkaufswägeli und dem Postizettel durch den Laden steuern, dann werden wir vor allem von unserem Unterbewusstsein geleitet. Sprich, wir entscheiden uns nicht bewusst für ein gewisses Duschmittel, sondern werden viel eher von unbewussten Impulsen geleitet. Der Gedanke an den feinen Rosenduft oder die Erinnerung daran, dass man schon als Kind damit duscht hat. Im Unterbewussten sind Emotionen, aber auch Erinnerungen abgespeichert. Und das zu kontrollieren, ist sehr schwierig. Es ist viel stärker und schneller als das Bewusstsein. Und wer das Bewusste nur dann und wenn auf Sendung ist, schickt uns Unterbewusste ständig Signal ins Hirn. Was für einen Einfluss das beim Konsumieren kann haben, zeigt ein Beispiel aus der Forschungsarbeit von Martin Lindström.
We did an experiment with wine.
Wir haben Kunden französische und deutsche Wein offeriert. Im Hintergrund ist dann ganz dezent französische Musik gelaufen. Die Leute haben dann 77% mehr französischen Wein gekauft und wo wir sie gefragt haben, warum, haben sie gesagt, oh, wir wissen es auch nicht so genau, wir sind irgendwie einfach in französischer Stimmung gewesen. So stark werden wir beim Kauf also von unterbewussten Signalen gesteuert. Und genau so werden wir in Zukunft immer mehr beim Kaufen verfügen.
Ein schönes französisches Chanson im Ohr, die Erinnerung an die Ferien in der Provence, das langt also schon und der französische Wein liegt in unserem Einkaufswagen. Manchmal langt aber nur schon der Anblick von einer Farbe und das Unterbewusstsein schickt starke Signale ins Hirn. Tiffany's, ein Juweliersgeschäft von Amerika, das dank der Audrey Hepburn und dem Film «Frühstück bei Tiffany's» auf der ganzen Welt berühmt ist. In einem Test hat man gesehen, dass nur schon der Anblick von einem Tiffany-blauen Schächtel mit den weissen Schleifen drum langt und das Herz von einer Frau sofort schneller schlägt. Ein Einfluss auf unseren Kaufentscheid hat aber auch die Verpackung von einem Produkt.
We had one mayonnaise design which was shaped like a Buddha.
Wir haben Mayonnaise in zwei Verpackungen angeboten. Wir haben sie einmal in eine Tube abgefüllt, die aussieht wie einen dicken Buddha. Die andere Tube ist in der Mitte ganz schmal und oben und unten immer breiter geworden. Der gleiche Preis, gleiche Etikette und die gleiche Menge von dieser Diät-Mayonnaise. Die ausgesehen hat wie einen dicken Buddha, die hat keinen genommen. Alle haben die schmale Tube genommen und kein Kunde hat genau erklären, warum. Auch da ist wieder ein unterbewusstes Signal gekommen. Die Diät-Mayonnaise kann nicht aus einer dicken Tube kommen, also hat sie auch niemand genommen.
Was wir kaufen, bestimmt manchmal aber auch andere.
Do you know what? It depends on who is standing next to that person.
Und Studenten $20 gegeben, um Batterien zu kaufen. Alle sind mit billig Batterien zurückgekommen. Dann haben wir ein paar gut aussehende Leute mit in den Laden geschickt und sobald sie im Laden gestanden sind, haben alle Studenten plötzlich die teuren Markenbatterien gekauft. Neben diesen schönen Menschen geht doch keiner mit Billigbatterien an die Kasse, sondern will zeigen, hey, ich kann mir die Türen leisten. Ich gehe davon aus, dass so eine Umgebung uns bei der Hälfte von unseren Kaufentscheiden beeinflusst. Auch die Grösse des Einkaufswegeli beeinflusst uns. Je grösser der ist, desto mehr tun wir auch kaufen. Es will doch niemand mit einem kleinen Produkt in einem grossen Einkaufswegeli umeinanderfahren. Also füllt man den noch mit ein paar anderen Sachen und kauft mehr. Auch das ist etwas, was Unterbewusste in uns steuern.
Das Unterbewusste wirkt beim Kaufen aber noch anderswo. Die Erinnerungen und die damit verbundenen Gefühle, auch die steuern uns ganz stark beim Kaufen. Das zeigt das Beispiel von Babypuder.
And we did an experiment last week in the United States.
Wir haben die Hirnreaktion von einer jungen Mutter beim Posten getestet. In dem Moment, wo sie im Regal ein Babyprodukt gesehen hat, hat sie automatisch an ihre vierjährige Tochter müssen denken. Das hat eine starke Emotion ausgelöst und sehr starke Hirnreaktionen gegeben. Sie hat das Produkt sofort genommen und überhaupt nicht auf den Preis geschaut, obwohl sie sonst alles nur Discount-Produkte postet. Wo wir sie gefragt haben, warum, hat sie gesagt, sie hätte gar nicht auf den Preis geschaut. Die Emotionen beim Anblick vom Produkt, die Assoziation mit ihrem Kind, die ist so stark gewesen, dass ihr der Preis ganz einfach egal war. Also, wenn Emotionen genug gross sind, dann spielt der Preis überhaupt keine Rolle mehr.
Erinnerungen und Emotionen leiten uns stark, wenn wir uns eben genau für das Babypuder entscheiden. Eng damit verknüpft sind auch Rituale. Gewohnheiten. Sagen wir, sie essen zum Zvieri schon sein Kind gerne ein knuspriges Brot mit Nutella. Natürlich kaufen wir das Produkt auch als Erwachsene, sagt Martin Lindström.
Nutella wird in einem ungewöhnlichen Glas verkauft. Wenn man das Glas aufmacht, dann gibt es den speziellen Klickton und es schmeckt auch speziell. All das sind Signale, die man sofort in unserem Gedächtnis für ewig abspeichert. Und gerade in Zeiten der Rezession greifen wir auf genauso gewohnte und liebgewonnene Produkte zurück. Sie bringen uns eine Art Harmonie und Sicherheit, die wir fürs Überleben brauchen. Die Verkäufe von Kondomen zum Beispiel sind in den letzten Monaten um 22% angestiegen. Die Menschen wollen sich sicher fühlen und nichts riskieren in Zeiten der Krise.
In Zeiten der Krise wird man also nicht leichtsinnig sein. Und gerade in einem Moment der Unsicherheit ist das umso schwieriger, weil wir unter Stress stehen. Also greifen wir zurück auf Ritual, Gewohnheiten. Sie sind unsere Konstanten und geben Sicherheit. Auch im Konsum. In Zeiten von Unsicherheit schauen wir mehr auf den Preis und werden genau da von der Industrie, aber auch vom eigenen Unterbewusstsein austrickst.
Today the retailers are trying to get around it by two things. First of all, they're playing on their funny price structures.
Anbieter spielen mit dem Preis und dem Angebot. Stellen Sie sich vor, ein Kistchen mit Erdbeere kostet 15 Franken. Wenn die genau gleiche Menge Erdbeere zum gleichen Preis aber in zwei Kistchen angeboten wird, dann hat der Kunde automatisch das Gefühl, er käme mehr über fürs Geld. Wir haben zudem ein Experiment gemacht und einen Berg von Dosensuppe für 1,95 Dollar aufgestellt. Niemand hat etwas gekauft. Am nächsten Tag haben wir unter dem Preis angeschrieben, Maximum 8 Dosen pro Kunde. Was ist passiert? Die Kunden haben wie wild die Dosensuppe gekauft. Also, die Anbieter spielen da mit unserer Wahrnehmung, indem sie uns den Preis, die Verpackung oder einen Slogan attraktiver machen.
Das Unterbewusste ist bei unseren Kaufentscheidungen stark, als dass wir es hundertprozentig kontrollieren könnten. Aber Martin Lindström hat doch ein paar Tipps, wie man sich austricksen kann und damit bewusster einkaufen.
I know it sounds very strange, but do not be hungry when you go out buying stuff.
Es klingt komisch, aber gehen Sie nie posten, wenn Sie Hunger haben. Sie kaufen nicht nur mehr Esswaren, sondern auch zum Beispiel mehr Schuhe und Kleider, weil sie in diesem Zustand einfach gierig sind. Und zwar auf alles. Das heisst, sie kaufen rund 40% mehr ein. Darum der Tipp, schreiben Sie sich eine Postenliste, weil, wenn wir posten gehen, werden wir von einem schönen Paar Schuhe oder von einem Multipack Zahnbürsten verführt, die wir dann en passant auch noch gerade kaufen. Wer sich eine Liste schreibt und die abhökelt, kauft rund ein Viertel weniger ein. Sie müssen auch wissen, dass Ihr gewohnter Weg durch den Laden vorgibt, was Sie alles kaufen. Ändern Sie die Route doch einfach mal. Also ändern Sie auch Ihre Einkaufsroutine und laufen nicht wie im Autopilot durch den Laden. Also beurteilen Sie Produkte plötzlich wieder und nehmen Sie nicht einfach wie gewohnt aus dem Regal. Und gehen Sie nie mit Kind posten. Kinder beeinflussen 60% von dem, was wir kaufen. Vor allem, wenn wir uns ein bisschen schuldig fühlen, weil wir zum Beispiel zu wenig Zeit haben für Kinder. Lassen Sie Kinder lieber zu Hause. Sie sind wegen dem nicht weniger glücklich, weil beim Posten geht es ihnen einzig und allein darum, mehr Aufmerksamkeit von ihnen überzukommen und sie kaufen darum am Schluss auch mehr.
Er schaut, was in unserem Hirn passiert, während wir posten. Interessante Beobachtungen, Erklärungen und Tipps vom Neuromarketing-Profi Martin Lindström im Beitrag von der Miriam Zumbühl. Und damit sind wir am Ende vom heutigen Espresso.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.